Ja, ich habe heute das Privileg, nochmal über das Thema Nachfolge zu sprechen und auch gerade über das Thema, was kostet mich Nachfolge? Und das passt insofern wirklich ganz gut, weil ich mir im Anblick meiner bevorstehenden Ordination auch wirklich Gedanken über mich selber gemacht habe, über meinen Dienst, was ist für mich wichtig. Und genau, ich möchte euch einfach in meine Gedanken und das, was so bei mir dabei herausgekommen ist, heute mit hineinnehmen. Kennt ihr die Geschichte von dem Huhn, dass der Kuh auf dem Bauernhof den Vorschlag machte, für den Bauern ein Frühstück vorzubereiten? Die Kuh war hin und weg und sofort dabei und sagte, jo, machen wir. Und das Huhn sagte daraufhin, ich stelle ein paar Eier zur Verfügung und du lieferst die Wurst. Der Gesichtsausdruck der Kuh verfinsterte sich doch, als ihr die Tragweite dieser Vorgehensweise bewusst wurde. Und mit großer Traurigkeit stellte sie fest, dein Beitrag zum Frühstück ist eine Gefälligkeit, aber für mich bedeutet es eine totale Selbstaufgabe. Und aus dem Frühstück für den Bauern ist leider nichts geworden. Diese humorvolle kleine Geschichte dient als Einleitung für ein kleines, eigentlich unvergleichbar ernsthafteres Thema, wenn es wir um die Kosten und die Aufforderungen reden, wenn Jesus zu uns spricht und uns fragt und uns auffordert, folge mir nach. Willst du mir nachfolgen? C.S. Lewis hat einmal treffend gesagt, dass die Geschichte zeigt, wenn es um Leben und Tod geht, dass wir Christen eigentlich ganz gut darin sind, unseren Glauben zu bekennen, wenn es um Leben und Tod geht. Aber die großen Herausforderungen treffen uns eigentlich doch noch viel mehr in unserem alltäglichen Alltag und nicht unbedingt in einer solch großen Verfolgungssituation. Und wir haben uns ja jetzt in den letzten Wochen schon sehr viel mit dem Thema Nachfolge beschäftigt. Und wie gesagt, ich persönlich im Hinblick meiner Ordination auch noch mal mehr. Ich werde nächste Woche hier vor versammelter Mannschaft noch einmal gefragt werden, ganz öffentlich, ob ich bereit bin, mich in den Dienst für Gott mit allen Konsequenzen zu stellen und allein zur Ehre Gottes mein Bestes zu geben. Das finde ich ganz schön herausfordernd. Was heißt denn das, mein wirklich komplett Bestes zu geben für Gott und für sein Reich? Und was kostet es mich vielleicht auf der anderen Seite? Im Neuen Testament gibt es viele Berichte und Begebenheiten und Jesu Worte, die von Nachfolge sprechen. Und ganz am Anfang beruft Jesus sich ja 12 Jünger. Und das läuft ja auch so ab, dass er wirklich zu den Jüngern hinkommt und sagt, folge mir nach. Und die Leute lassen alles stehen und liegen und geben wirklich ein Stück weit einen Teil ihres Lebens auf, um Jesus hinterherzulaufen. Das sind zum Beispiel Simon, Petrus und Andreas, die Fischer sind und Jesus kommt vorbei und fordert sie auf, folgt mir nach. Und sie lassen ihr Fischerboot und ihren Beruf zurück und folgen Jesus nach und sind mit ihm unterwegs. Oder auch Jakobus und Johannes, die auch Fischer von Beruf waren, lassen ihren Beruf, ihren Besitz und ihren Vater im Boot zurück, um Jesus nachzufolgen. Der Zöllner Levi oder Matthäus, der gibt für Jesus sozusagen das auf, was ihm bisher in seinem Leben wichtig war, nämlich Geld. Und er hat für dieses Geld ganz viele Leute betrogen und er gibt das alles auf, um Jesus nachzufolgen. Ob die Jünger damals wirklich schon wussten, worauf sie sich einlassen? Ich glaube nicht in der ganzen Gänze und Vollkommenheit, was sie noch erlebt haben in den nächsten 2-3 Jahren, mit denen sie mit Jesus unterwegs gekommen sind. Aber immerhin ist bei ihnen ja Jesus persönlich vorbeigekommen und hat gefragt, folgst du mir nach? Das würden wir uns vielleicht ja auch manchmal wünschen. Ach, wenn es doch so wäre, dass der Engel vom Himmel kommt und sagt, so jetzt, das ist der Plan, du bist jetzt berufen, das ist dein Auftrag. Das wäre ja manchmal etwas einfacher und vielleicht würden wir sagen, dass wir dann noch viel lieber nachfolgen würden und uns das leichter fallen würde. Ja, vielleicht ist es so. Aber trotzdem fordert uns Jesus heraus, auch wenn wir ihn nicht anfassen können, auch wenn wir ihn als Person vielleicht nicht sehen können. Er ist da und er ist lebendig und er fordert uns heraus, ihm nachzufolgen. Und ich möchte heute mit euch einen kleinen Text anschauen, der auch wirklich, wirklich krass herausfordernd ist. Und eigentlich ist es auch ein etwas längerer Text, aber keine Angst, wir werden jetzt nicht für jeden Satz eine griechische Exegese da durchführen, sondern auch mehr oder weniger zügig da durchgehen. Und der Text steht in Lukas Kapitel 14 ab Vers 25. Und ich lese den Text mit uns aus der Neues Leben Übersetzung. Eine große Menschenmenge begleitete Jesus. Er wandte sich um und sagte zu ihnen: Wer mir nachfolgen will, muss mich mehr lieben als Vater und Mutter, Frau und Kinder, Brüdern und Schwestern. Ja, mehr als sein Leben. Sonst kann er nicht mein Jünger sein. Und ihr könnt auch nicht meine Jünger sein, wenn ihr nicht euer Kreuz auf euch nehmt und mir nachfolgt. Aber kommt nicht, ehe ihr nicht die Kosten berechnet habt. Denn wer würde mit dem Bau eines Hauses beginnen, ohne zuvor die Kosten zu überschlagen und zu prüfen, ob das Geld reicht, um alle Rechnungen zu bezahlen? Sonst stellt er vielleicht das Fundament fertig und dann geht ihm das Geld aus. Wie würden ihn da alle auslachen? Sie würden sagen, das ist der, der mit dem Bau eines Hauses angefangen hat und dann nicht genug Geld hatte, es fertigzustellen. Oder welcher König käme je auf den Gedanken, in den Krieg zu ziehen, ohne sich vorher mit seinen Beratern zusammenzusetzen und zu erörtern, ob seine Armee von 10.000 Soldaten stark genug ist, die 20.000 Soldaten zu besiegen, die gegen ihn aufmarschieren. Wenn er dazu nicht in der Lage ist, wird er dem Feind, wenn dieser noch weit weg ist, Unterhändler entgegenschicken und versuchen, einen Frieden auszuhandeln. Genauso kann auch niemand mein Jünger sein, ohne alles für mich aufzugeben. Salz ist gut zum Würzen, aber wie macht man es wieder salzig, wenn es seine Würzkraft verliert? Geschmackloses Salz eignet sich weder für den Boden noch als Dünger. Es wird weggeworfen, und wer bereit ist zu hören, soll zuhören und begreifen. Amen. Ein krasser Text. Jesus fragt am Anfang die Menschenmenge: Wer möchte mir wirklich nachfolgen? Er ist auf der Suche nicht nur nach Fans, sondern auf der Suche nach Nachfolgern. Ich meine, Jesus ist damals rumgezogen und hat coole Wunder getan und hat viel bewegt. Und ich glaube schon, dass es, wie wenn heute ein Fußballstar hier durch die Gegend laufen würde und alle sagen, okay, lass mal ein Selfie machen, hinterher, was läuft, was macht er hier, keine Ahnung. Also so wie Fans ihrem Idol hinterherlaufen, so sind die Leute damals bestimmt auch Jesus gefolgt, weil da war was los, da war Aufruhr, da sind coole Dinge passiert. Aber Jesus sucht nicht nur Fans, sondern er sucht wirkliche, echte Nachfolger. Und bevor wir vielleicht uns darüber sprechen, was kostet jetzt dieses ganze Nachfolgen, können wir vielleicht nochmal einen ganzen kurzen Blick zusammenfassend, auch das, was wir immer wieder letzte Wochen gehört haben, darauf richten, warum sich diese Jesus-Nachfolge wirklich lohnt. Warum, glaube ich, warum ist der beste Plan für dein Leben, die beste Entscheidung, die du treffen kannst, Jesus nachzufolgen, wenn es doch auf der anderen Seite auch etwas kostet? Und ich glaube, es ist okay, wenn wir fragen, ey, was bringt es uns, auch wenn es vielleicht schnell irgendwie den Touch bekommt, ungeistlich zu sein, aber doch, dürfen wir mit Menschenverstand fragen und uns anschauen, was bringt es, Jesus nachzufolgen? Was heißt denn diese Nachfolge? Was bedeutet denn das für mein Leben, dass ich darüber nachdenken kann, ob ich wirklich bereit bin, alles dafür hinzugeben? Ich möchte einmal nur wenige Punkte aufgreifen. Zum Beispiel bedeutet das Leben in der Nachfolge eine ganz neue göttliche Freiheit. Jesus befreit uns von vielen Dingen, zum Beispiel von unserer Schuld. Jesus ist wirklich gekommen als Lastenträger, um uns unsere Schuld, unsere Last abzunehmen. Wenn wir Jesus nachfolgen, dürfen wir unsere Lasten auch bei ihm abgeben. Wir dürfen ihn bitten, dass er sich darum kümmert. Und er hatte die Dinge am Kreuz getragen. Er kann Dinge tun, die wir uns als Menschen gar nicht vorstellen können. Und Jesus kann uns in eine Freiheit führen, die wir vorher noch nie erlebt haben. Vielleicht, um auf Mittwoch aufzugreifen, wo wir einen heißen Schub über das Thema Pornografie zu reden. Jesus kann uns Freiheit schenken, zum Beispiel in dem Bereich der Pornografie, in Abhängigkeiten, in Lügen über unserem Leben. Du bist zu schlecht, du bist zu unhübsch, du bist zu unbegabt. Solche Lügen, davon kann uns Jesus befreien. Er möchte uns Freiheit schenken, die uns unsere Lasten von der Schulter abnimmt, um von der Vergangenheit loszulassen, um in die große Freiheit zu gehen, in die Freiheit, die Jesus schenkt und zu der er uns befreit hat und zu berufen hat, und wir ganz neu unser Potenzial entdecken und ausschöpfen können. Wir haben als Nachfolger eine ganz andere Perspektive. Es ist nicht alles mit dem Tod vorbei, sondern wir haben eine Perspektive Ewigkeit. Eine Ewigkeit, wo alles wieder gut sein wird. Wo wir nicht mehr das erleben müssen, den ganzen Schmerz, die Krankheit, das, was wir hier auf der Erde erleben dürfen. Nein, wir haben die Hoffnung, einmal bei Gott selbst sein zu dürfen, und es wird gut sein. Und selbst der Tod wird keine Macht mehr über uns haben einmal. Das sind große Dinge, die man sich gar nicht so vorstellen kann, wo man sich vielleicht eher auch später im Alter darüber Gedanken macht, was passiert eigentlich, wenn ich sterbe? Und ich glaube, das gibt uns wirklich Hoffnung und Perspektive. Und eines der wichtigsten Punkte, die wir wirklich verstehen müssen und wo wir jeden Tag neu das verinnerlichen dürfen, ist, dass wir als Nachfolger Jesu total kostbar und wertvoll erachtete Kinder Gottes sind. Und wir uns keine Gedanken machen dürfen, ob wir gut genug sind, ob wir geliebt sind oder nicht, sondern wir wissen dürfen als Nachfolger und Kind Gottes, bin ich geliebt? Hat Gott, der mich richtig gut geschaffen hat, alles gegeben, um mit mir Gemeinschaft zu haben? Er hat das größte Opfer gebracht, um mit mir in Kontakt zu sein, dass ich überhaupt in dieser Nachfolge leben kann, in dieser Gegenwart Gottes leben kann. Dafür hat er schon alles getan und er hat mir und dir Wert zugesprochen. Veränderung ist möglich. Ich glaube, das ist eine der großen positiven Dinge oder eine der großen Benefits, was wir in der Nachfolge mit Jesus erleben dürfen. Sowohl bei uns selbst, auch als wenn wir beten, bei anderen Dingen um uns herum, wo Gott am Wirken ist. Veränderung ist möglich. Wir müssen und wir sollen gar nicht derselbe Mensch bleiben, wie wir sind, sondern wir dürfen uns weiterentwickeln, Neues entdecken und neu entdecken, was Gott alles für uns an Gutem vorbereitet hat. Es heißt nicht, dass wir immer alles einfach haben wird oder dass es nicht auch mal Not geben wird, aber es bedeutet, dass wir ein Leben in Fülle haben und wissen, dass Gott an unserer Seite ist, egal was kommt. Und auch in schwierigen Zeiten Wunder tun kann, um uns vielleicht zu versorgen, um uns zu trösten, um Krankheiten zu heilen und schwere Situationen zu tragen. Du bist ein Kind Gottes. Und dieses Paket irgendwie, diese Hoffnung, diese Zuversicht, diese Verheißung, die bilden dieses Nachfolge. Die können wir anzapfen, die können wir erleben, wenn wir uns entscheiden für diese Nachfolge. Und das ist jetzt wirklich nur einmal ein ganz schneller, kurzer Auszug. Da könnte man noch eigene Themen rein und Predigtreihen drüber machen, was wir als Nachfolge in Beziehung mit Gott erleben dürfen. Und überhaupt der Kontakt, dass wir mit unserem Schöpfergott in Kontakt sein dürfen, ihn seinen Arm im Gebet bewegen dürfen, der alles zu tun vermag. Aber was sind denn jetzt auch die Kosten dieser Nachfolge? Wir haben gelesen, wer mir nachfolgen will, muss mich mehr lieben als Vater und Mutter, Frau und Kinder, Brüder und Schwestern, ja mehr als sein Leben. In manchen Übersetzungen steht hier sogar noch etwas extremer ausgedrückt, was auch vom Griechischen her durchaus eine passende Übersetzung ist, das Wort hassen. Du musst mich mehr lieben als Vater und Mutter und musst sogar deinen Vater und Mutter hassen, steht dort. Was natürlich nicht gemeint ist damit, ist, dass man die Personen hassen und ablehnen soll oder verachten soll oder was auch immer, sondern mit diesem Wort, das möchte einfach im Griechischen deutlich machen, dass man alles andere zurückstellt hinter der ersten Priorität Jesus. Wenn ich nachfolge, bedeutet das, dass meine erste Priorität in meinem Leben Jesus ist. Und das ist sogar noch vor meinem Ehepartner und vor meiner Familie. Und ich finde das ganz schön krass. Und ich habe mir darüber auch eher in der letzten Zeit Gedanken gemacht. Was bedeutet es denn, wenn Jesus wirklich die Nummer eins in meinem Leben sein möchte und wenn ich ihn sozusagen auf meinen Lebensthron setze, wenn ich wirklich sage, nicht mehr ich, sondern du, Jesus, sollst der Herrscher in meinem Leben sein. Oder um das Beispiel von der Fahrschule wiederzubringen, wo ich gerade immer noch drin stecke, ich lasse Jesus ans Steuer. Auch wenn ich gerne gerade den Führerschein haben möchte und jetzt ich versuche zu lenken, für mein Leben bedeutet es, ich setze mich auf den Beifahrersitz und lasse Jesus an das Steuer meines Lebens. Wenn wir über Kosten reden, müssen wir natürlich vorsichtig sein. Also wir sind nicht aufgefordert, wenn wir Jesus nachfolgen, uns irgendwie diese Gnade oder diese ganzen Benefits vielleicht zu erarbeiten oder dass wir dafür uns schuften müssen, um in den Himmel kommen zu können, um uns das Ganze zu verdienen. Nein, wenn wir Jesus nachfolgen, dann glauben wir daran, dass er uns segnen möchte und dass wir diese Verheißung für uns gelten. Und wir müssen es nicht erarbeiten, sondern wir bekommen es als Geschenk von Gott. In diesem Sinne kostet es uns nichts. Und das ist auch ganz wichtig für unseren persönlichen Glaubensalltag, dass es nicht unsere Motivation ist, uns Dinge zu verdienen und sozusagen eine Bezahlung zu leisten dafür, dass wir Benefits kriegen oder dafür, dass wir geliebt werden, mehr von Gott. Nein, aus Glauben können wir das ergreifen und es ist einfach ein Geschenk an uns. Prioritäten setzen. Jesus an erste Stelle. Ich habe mich so ein bisschen gefragt, wie sieht denn die Prioritätenordnung Gottes aus? Und ich finde, wenn man so ein bisschen in der Bibel umherschaut, ergibt sich schon ein Muster an Prioritäten, die man immer wieder auch bei seinem Handeln überprüfen sollte. Und im drüber nachdenken, muss ich sagen, fand ich es sehr schlüssig oder ich konnte ein Stück weit mehr verstehen, warum es so wichtig ist, auch Jesus an erste Stelle zu setzen. Also ich würde sagen, die allererste Priorität in meinem Leben soll Jesus sein. An zweiter Stelle steht auf jeden Fall der Ehepartner. Als Ehepaar ist man ein Fleisch und wir werden an vielen Stellen herausgefordert, dass man sich gut um diese Beziehung kümmern muss und dass es sehr, sehr wichtig ist. Und vielleicht ist die Ehe sogar noch wichtiger als an Priorität 3 die Kinder. Das klingt erstmal hart und natürlich liebt man seine Kinder über alles und möchte auch alles tun. Aber ich glaube und ich bin davon überzeugt, dass wenn ich mich nur um meine Kinder kümmere und meine Ehe dabei vernachlässige, dass dadurch auch nichts Gutes passieren kann. Weil im schlimmsten Fall, wenn ich mich nicht um meine Ehe kümmere, sagen Statistiken, zerbricht die Ehe. Und gerade wenn man sich komplett nur aufgibt und hingibt für seine Kinder und nicht an seiner Ehe arbeitet, sagen Statistiken, passiert Trennung. Bei manchen früher, bei manchen später. Aber ich glaube, es ist sehr, sehr wichtig zu sagen, die zweite Priorität in meinem Leben nach Jesus hat mein Ehepartner und erst an dritter Stelle kommen die Kinder. Ich muss sagen, ich kann natürlich noch nicht aus eigener Erfahrung reden, aber der Gedanke, der dahinter steckt, zu sagen, mit meinen Kindern lebe ich im besten Fall 18 Jahre zusammen und präge sie hoffentlich, gebe ihnen hoffentlich richtig Gutes was mit, aber mit meinem Ehepartner lebe ich auch mein Leben lang noch zusammen und das muss auch trotzdem weiterhin irgendwie laufen. Und kann ich es denn auch rechtfertigen, Gott über meine Ehe zu setzen? Und auch da würde ich sagen, ja, es lohnt sich. Weil ich glaube, wenn wir die Erwartung an unseren Partner setzen, zu sagen, ich erwarte, dass er mich füllt, mein Partner mich füllt oder sie, und dass von ihr Liebe kommt und von ihr mein Liebestank gefüllt werden muss, mein Selbstwert aufgebaut werden muss, dann kann es auch mal ganz schnell nach hinten losgehen. Ich stelle mir nur so vor, wenn man als beide Ehepaare vielleicht nach Hause kommt oder sich dann total ausgepowert aufs Sofa fläzt und wartet, jetzt kommt bestimmt gleich der Ehepartner und dann kümmert er sich um mich und dann werde ich gehätschelt und getätschelt und dann freut man sich darüber. Und dann in der Realität ist es doch hin und wieder mal so, dass der Ehepartner genauso gestresst und genervt nach Hause kommt und genauso ausgepowert ist und nach Liebe dürstet und hungert und sagt, ich will Anerkennung, ich brauche ganz viel, dann glaube ich, dass das halt auch eine sehr schnelle Spirale ergeben kann, wenn man Erwartungen hat, die nicht erfüllt wird, die ja auch sehr schwierig werden können oder wo es zu Problemen kommt. Und deswegen glaube ich, ist es wichtig, als erste Priorität in seinem Leben zu haben, dass man die Beziehung mit Jesus pflegt und sich dort auch den Selbstwert abholt, sich dort die Liebe abholt, die man braucht, damit man das auch weitergeben kann an seinen Partner und dass man aus den Vollen zapft und nicht nur erwartet, dass zwei leere Tanks sich irgendwie immer wieder auffüllen. Deswegen ermutige ich dazu und dass man sich wirklich die Zeit nimmt, die es auch kostet, die man vielleicht weniger mit dem Partner oder später auch mit Netflix hat, Zeit mit Gott zu investieren, um sich dort bewusst füllen zu lassen, um sich dort bewusst mit Liebe, mit Wert abzuholen und sich bewusst zu machen, meine Identität ist, ich bin geliebtes Kind Gottes und ich lebe aus der Fülle und Reichtum der Liebe Gottes und das kann ich weitergeben und weitertragen. Nach der direkten Familie kommt als nächste Priorität auch nochmal die Verwandtschaft natürlich. Ganz besonders sind da auch immer die Eltern genannt. Auch um die soll ich mich mit Priorität kümmern. Gott möchte, dass wir uns um unsere Familie kümmern und vielleicht auch gerade um unsere Eltern. Und dann danach direkt hinter kommt die erweiterte Familie. Bei uns Christen nennt sich das Gemeinde. Und warum kommt das dort an der Stelle? Weil ich glaube, die Gemeinde ist die Braut Christi. Wir lesen davon immer in der Bibel, dass die Gemeinde als Braut Christi bezeichnet wird. Und ich meine, wenn du verliebt bist oder vielleicht auch gerade verheiratet, zumindest schon standesamtlich, und wenn es um Hochzeit geht, um das Thema Beziehung, dann ist man doch bemüht, sich um den anderen zu kümmern. Man ist bemüht, dem anderen es recht zu machen. Man ist bemüht, dem anderen Liebe entgegenzubringen, Liebe zu erweisen und sich ja wirklich Zeit zu nehmen füreinander. Und dieses Bild von der Ehe benutzt Jesus oder wird immer wieder aufgegriffen und damit verglichen, wie Jesus die Gemeinde geliebt hat. Und wenn wir sagen, Jesus ist der Bräutigam und die Gemeinde ist die Braut, dann würde ich aus diesem Bild resultiert sagen, Jesus ist die Gemeinde, die Braut, besonders wichtig. Und ja, das fordert mich heraus zu sagen, ey, Gemeinde ist wichtig. Und ich kann mich nicht hinstellen und sagen, ey, Gemeinde ist mir egal, weil Jesus ist Gemeinde total wichtig. Jesus hat alles gegeben und Jesus behandelt die Gemeinde wie seine Braut. Wer bin ich dann zu sagen, ich habe keine Lust auf Gemeinde, ist mir egal, ist mich gleichgültig dem gegenüber zu verhalten. Und dann gibt es natürlich immer noch den Bereich, den man Welt und Job und Freundeskreis und solche Sachen bezeichnen kann, wofür wir ja auch wirklich als Nachfolger einen Auftrag haben, um dort, wo wir sind, im besten Fall im Job, eine Berufung zu haben, authentisches Christsein zu leben und dort, so wie du dich agierst und vielleicht sogar mit Worten Jesus zu verkündigen. Und auch mit den Freunden im Gespräch sein. Das ist alles wichtig und wir haben genauso einen Auftrag. Aber trotzdem glaube ich es und das war für mich so ein bisschen ein Fazit, gibt es doch Prioritäten, die uns Gott ein Stück weit geschenkt hat, wo es sinnvoll ist zu sagen, wie ordne ich mein Leben oder welche Prioritäten setze ich in meinem Leben? Es gibt ja auch so eine schöne, die kommt mehrfach vor, dass wir sogar, ob wir essen oder trinken, egal was wir tun, alles, was wir tun, wenn wir Jesus nachfolgen, soll Gott ehren und soll für Gottes Ehre dienen. Und wir sollen damit Gott loben und anbeten und preisen. Aber genau diese Anbetung, die ist auch in der Bibel, besonders im Hebräer, lesen wir davon, immer verknüpft mit einem Opfer. Ja, es kostet auch etwas. Jesus nachzufolgen, kostet dich auch manchmal Arbeit und Mühe und ist manchmal nicht ganz einfach so in der Komfortzone zu erledigen und zu praktizieren. Also will ich wirklich nachfolgen? Was darf meine Nachfolge kosten? Und die beiden Beispiele, die im Text, die ich vorhin gelesen habe, kommen, sagt Jesus ja im Prinzip auch, ey, überlegt es euch gut. Wir sollen darüber nachdenken, was sind die Benefits, was kostet es uns? Wir sollen nicht leichtfertig sein in der Entscheidung, die wir treffen, sondern wir dürfen klug sein. Wir dürfen sagen, wollen wir das nicht? Macht es Sinn für mich oder nicht? Hier ist das schöne Beispiel gebracht von dem Hausbau, dass man erstmal prüft, kriegt man das überhaupt finanziert? Ich musste immer an Sambia denken. Als ich in Sambia war, da standen ganz viele Häuser unfertig oder teilweise nur mit Backsteinen rum. Und die Kultur da ist total anders. Dort baut man, wenn man gerade ein bisschen Geld hat, ein paar Steine. Und wenn man dann erstmal liegt es halt so, wie es ist. Und wenn man wieder ein bisschen Geld bekommt, baut man weiter. Das finde ich ein ganz spannendes Prinzip. Aber nein, Jesus fordert uns aus einem anderen kulturellen Kontext auf. Er fordert uns, wir sollen uns Gedanken machen, wir sollen überlegt sein, wir sollen klare und weise Entscheidungen treffen. Genauso mit dem Beispiel von dem König, der in den Krieg zieht. Und gerade mit dem Beispiel von dem Salz macht Jesus klar, er wünscht sich, dass wir keine halben Sachen machen, sondern dass wir gut überlegt uns entscheiden, möchte ich nachfolgen mit meinem Leben, ja oder nein? Möchte ich, kann ich die Kosten tragen? Also, was darf mich meine persönliche Nachfolge kosten? Also ein krasses Beispiel finde ich persönlich Geld. Also ich würde sagen, uns geht es wirklich gut, also wir können wirklich nicht klagen. Aber wenn man doch hin und wieder mal die Situation hat und schaut zusammen aufs Konto, ey, wo geht eigentlich unser Geld hin? Und stellt fest am Anfang des Monats, ah, da geht die Miete ab. Was ist denn der Betrag? Hä, zahlen wir zweimal Miete? Ach nein, ja, das ist ja ungefähr der Betrag. Okay, das ist der Gemeindezehnte. Dann denkt man schon irgendwie drüber nach, krass, das ist ja schon eine Summe. Ich gebe mein Geld der Gemeinde. Und ganz ehrlich, wenn ich einfach dieses Geld behalten würde und sparen würde, dann könnten Julia und ich einmal mehr im Urlaub richtig schön wegfliegen irgendwo oder einen schönen Urlaub irgendwo verbringen. Das wäre, könnte man ja auch machen, anstelle zu sagen, ich gebe mein Geld als Zehnten in die Gemeinde. Bin ich Besitzer meines Vermögens oder Verwalter? Wenn ich sage, Jesus ist der Herr in meinem Leben, ist er der Besitzer und ich der Verwalter, der aufgefordert ist, gut und weise mit seinen Finanzen umzugehen. Sowohl viel Geld zu haben, als aber auch wenig Geld zu haben, ist, glaube ich, eine Herausforderung. Zum einen vielleicht wegzugeben, dass man an Finanzen auch hängt und zum anderen vielleicht auch wirklich sein Vertrauen auf Jesus zu setzen, dass er versorgt. Auch wenn es manchmal eng wird, auch wenn es manchmal nicht so leicht ist, vertraue ich darauf, dass er mich versorgt. Was würde Jesus tun, wenn er meine Finanzen ausgeben würde? Bin ich bereit, großzügig, aber überlegt, auch das Geld zu verwalten, was nicht mir, sondern Jesus gehört? Zeit. Zeit ist ein großer Faktor. Persönliche Zeit mit Gott. Wollten, glaube ich, nicht mehr. Die sind, denen ist auch zu warm. Genau, Zeit. Zeit kostet es mich, mit Gott zu verbringen. Und ich glaube, ich muss mir diese Zeit nehmen, um sie mit Gott zu verbringen. Und ich habe dadurch vielleicht potenziell weniger Zeit mit Julia oder weniger Zeit, Netflix zu schauen oder sonst tolle Dinge zu machen. Aber darf Gott auch über meine Zeitplanung in meinem Alltag bestimmen? Ist es okay, wenn ich durch einen Impuls vielleicht auch eine alte Frau sehe auf der Straße und obwohl ich unter Zeitdruck stehe, ihr den Einkauf nach Hause trage und ich lasse es mich Zeit kosten, indem ich einen Liebesdienst und einen Auftrag Jesu Liebe weiterzugeben ganz praktisch ausführe und dafür aber ein bisschen in Zeitnot komme, vielleicht irgendwie anders.
nehme ich mir Zeit für ein persönliches Gespräch, obwohl ich weiß, oh, meine To-Do-Liste ist extrem lang und ich weiß gar nicht, wie ich das schaffen soll. Aber dort ist ein Mensch, der gerade Redebedarf hat, der was möchte mit mir, der einfach, mit dem ich einfach reden kann, um persönlich in Kontakt zu sein. Vielleicht sogar, wenn Gott einem das sagt, darf Gott dort auch hineinsprechen und sagen, ja, du darfst, nimm dir die Zeit, tu solche Dinge, auch wenn es dich Zeit kostet. Frage ich Gott in meinem Alltag, darf ich, wo soll ich meine Zeit investieren? Was möchtest du, Gott, wie ich meine Zeit investiere? Und ich habe am Freitag bei Jump einen kurzen Input gemacht und gesagt, drei Gegenstände, die die Leute immer dabei haben, und habe gesagt, ey, erinnert euch doch mal in der nächsten Woche, wenn ihr diesen Gegenstand rausholt, an eine Wahrheit von Gott, die für euch gilt. Und vielleicht ist das ja auch für euch was. Wenn ihr euer Handy rausholt und auf die Uhr schaut, dann ermutige ich euch doch vielleicht mal in der nächsten Woche einfach Gott zu fragen, ey Gott, wie möchtest du, dass ich meine Zeit verbringe? Vielleicht ist das ja ein Impuls für dich. Wenn du in der Woche mal auf die Uhr schaust, vielleicht aufs Handy schaust, denk mal drüber nach. Vielleicht hast du den Impuls und frag Gott einfach mal, ey Gott, wie möchtest du, dass ich meine Zeit investiere? Ein Thema ist natürlich auch Ansehen. Wenn ich Gott nachfolge, könnte es mein Ansehen kosten? Traue ich es, mein Glauben offen zu leben und zu vertreten und auch auf die Gefahr hin ausgelacht oder vielleicht nicht für ganz voll genommen zu werden, ein bisschen belächelt oder gar ausgelacht zu werden? Und oft ist es auch im Alltag die Herausforderung, wirklich zu identifizieren, wer bestimmt jetzt eigentlich meinen Wert und mein Ansehen? Ist es die Gesellschaft, die das über mich ausspricht? Sind es meine Freunde, bekannte VIPs? Oder nehme ich mir auch die Zeit oder hole ich mein Ansehen durch meine Identität, dass ich ein Kind Gottes bin? Traue ich mich, mit meinen Freunden und Kollegen über meinen Glauben zu reden, mit meinen Nachbarn, mit ihnen zu teilen, sie vielleicht sogar mal in den Gottesdienst einzuladen? Gott sagt ja, er möchte Nachfolger mit ganzem Leben, mit ganzem Herzen. Ein weiterer Bereich, der diese Woche schon mal vorkommt, ist Sexualität. Darf Gott in deinen Bereich der Sexualität hineinsprechen? Egal, ob du verheiratet, ob du Single oder in einer Beziehung bist, ob es gut läuft oder auch nicht, darf Gott damit hineinsprechen? Darf Gott in diesen Bereich hineinkommen? Wir haben in der Woche über Pornografie gesprochen. Darf Gott dort mit hineinsprechen und sagen, was er dazu denkt, was seine Gedanken dazu sind? Wie du vielleicht in Gedanken oder ja, in der Praxis mit deiner Sexualität umgehst, in Rahmen, die von Gott okay sind oder auch nicht? Familie ist auch ein großer Bereich. Nehme ich Gott mit in meine Familie hinein, in meine Ehe, aber auch mit meinen Kindern? Nehme ich Gott in die Erziehung meiner Kinder hinein? Ganz ehrlich, ihr seid bestimmt richtig, richtig super, richtig gute Eltern. Aber ich glaube, Gott weiß es noch besser. Und er kennt eure Kinder noch besser. Und ich kann euch nur ermutigen und herausfordern, bezieht Gott ganz bewusst mit ein. Fragt ihn, was sind deine Gedanken? Legt eure Kinder im Gebet wirklich vor Gott, haltet sie Gott hin und betet, dass sie erkennen, was Gott für sie möchte, dass sie Gott begegnen. Einen letzten Punkt vielleicht noch, was Nachfolge kostet, für mich vielleicht natürlich irgendwie nochmal besonders, Reich Gottes. Was kostet es mich, im Reich Gottes zu investieren? Wo ich jetzt vielleicht auch vollzeitlich hier arbeite und mich investiere. Was kostet es mich? Gott hat jedem von uns Begabung und Fähigkeiten geschenkt, damit wir sie einsetzen dürfen und sollen, nicht nur für uns, sondern für sein Reich. Das ist die Gemeinde, das ist darüber hinaus der Auftrag, wenn wir auf der Arbeit sind um Zeugnis für ihn zu sein, wenn wir uns mit nichtchristlichen Freunden treffen, um Gott zu bezeugen. In diesen Kontexten dürfen und sollen wir unsere Begabungen und Fähigkeiten einsetzen und sie in Gottes Reich investieren. Nehme ich mir auch dafür vielleicht wieder Zeit? Mache ich mir Gedanken darüber, was hat Gott mir geschenkt und wie kann ich es zu seiner Ehre einsetzen? Richtig stark und herausfordernd finde ich halt die Frage, inwieweit gebe ich persönlich Gott die Möglichkeit, vielleicht bei meiner Berufswahl oder vielleicht bei dem Job, bei der Wahl des Ortes, wo man hingeht, Gott hineinzunehmen, hineinsprechen zu lassen, ihn zu fragen, Gott, bin ich da, wo ich bin, richtig? Wo möchtest du, dass ich hingehe? Ein ganz cooles Beispiel, wie das im, ja, ganz praktisch im Leben aussehen kann, sind jetzt vielleicht zum Beispiel Sophia und Sassan Atazadeh, die hier ihr Leben erstmal zurückgelassen haben, um als Missionare nach Afrika zu gehen, die Gott halt ganz bewusst gefragt haben, ey Gott, was möchtest du, dass ich tue? Das finde ich ein ganz besonders starkes Vorbild, auch wenn ich nicht glaube, dass wir jetzt alle nach Afrika gehen müssen. Aber ich finde es cool, Gott mit solchen krassen Überlegungen immer wieder hineinzunehmen und ihn zu bitten, auch Gott, sprich du hinein, wo soll ich hin? Was ist dein Wunsch, dein Plan für mich, für meine Familie? Nachfolge kostet. Gottes Gebote sind Angebote. Die müssen wir nicht halten. Wir dürfen sie halten. Wir müssen uns überlegen, möchte ich nachfolgen? Nachfolge bedeutet das Erleben zum Beispiel von übernatürlicher Freiheit. Ketten werden gesprengt, Schwere wird bei Gott abgegeben. Es bedeutet Hoffnung, eine Perspektive zu haben, die über den Tod hinausreicht, die in schweren Zeiten trägt. Und sie bedeutet Identität und Wert. Eine Identität als Gottes geliebtes Kind. Und es gibt noch viele Facetten, die man betrachten könnte und viele Benefits und viele herausfordernde Fragen, wie wir Gott wirklich unser ganzes Leben zur Verfügung stellen und viele Bereiche, wo wir Gott noch mehr einladen dürfen, ihn hineinkommen zu lassen und auf ihn zu schauen und darauf zu hören, was er möchte für mich, für mein Leben. Und ich möchte euch einfach einladen, dass ihr euch ja in diesem Fall wirklich auch Zeit nehmt, euch darüber Gedanken zu machen. Möchtest du Jesus nachfolgen? Und was darf es dich kosten, wenn du die erste Frage mit Ja beantwortet hast? Was darf dich die Nachfolge Jesu kosten? Wo möchte Gott vielleicht noch hineinkommen? Vielleicht spricht Gott ja einfach und legt dir ein Ding aufs Herz, wo er sagt, ey, in diesem Bereich möchte ich in deinem Leben ganz neu hineinkommen, ganz neu hineinsprechen. Bist du bereit, Kosten zu tragen und möchtest du nachfolgen? Und ich möchte einfach noch für uns beten. Jesus, ich danke dir, dass du uns rausrufst und uns diese Frage stellst, ob wir dir nachfolgen wollen. Und ich danke dir, ja, dass wenn wir anschauen können, was es bedeutet, dir nachzufolgen, dass es einfach so viel Perspektive bedeutet und dass ich sogar erleben durfte, wie das trägt und wie sehr es mein Leben prägt und wie sehr es mir gut tut. Ich danke dir, dass du es gut mit uns meinst und dass bei allem, was du tust und bei allem, was du für uns möchtest, kein Spaßverderber sein möchtest, sondern wirklich mein persönliches Bestes im Blick hast, Herr. Ja, und es ist manchmal echt herausfordernd und schwer und immer wieder neu. Ja, gibt es neue Dinge, wo ich merke, ey, da will ich selber noch entscheiden und da folge ich dir noch nicht so ganz nach. Und ich möchte dich einfach bitten, Herr, dass du immer mehr kommst, Herr, in mein Leben, in unser Leben und dass du uns veränderst, dass du uns herausforderst in der Nachfolge und dass du uns persönlich zeigst, dass es sich lohnt, auch die Kosten in auf sich zu nehmen und zu tragen, um dir nachzufolgen, Herr. Ich möchte dich wirklich bitten, dass du sprichst und dass du ja in unseren Herzen am Wirken bist, Herr. Und ich danke, dass einfach immer Party im Himmel ist, Herr, wenn ja, wenn wir immer wieder neu dich hineinlassen in unser Leben, wenn wir neu die Entscheidung treffen, dir nachzufolgen und auch die Kosten auf uns zu nehmen, um unser ganzes Leben dir zur Verfügung zu stellen, Herr. Hab Dank für deine Liebe, hab Dank, dass du alles gegeben hast für uns, Herr. Ja, Herr, und ich möchte bewusst sagen, ich will dir mit meinem Leben nachfolgen, Herr. Und ja, mein Leben soll dir gehören, Jesus.